Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur vorletzten Ausgabe der Flaschen 2021. Es geht um quasi Wein.
Geht um Flaschen.
Christoph Raffelt, genau. Die vorletzte, weil die Novemberfolge lassen wir ausfallen, weil wir beide gerade ziemlich viel um die Ohren haben. Und wir springen also vom Oktober, also von dieser Oktober-Sendung, die ja praktisch, ich kann auch einfach die erst im November veröffentlichen, dann hat sich das auch erledigt. Wir springen direkt in die Dezember-Folge, wo es dann die Weihnachtsweine gibt. Wir bitten um Verzeihung, aber im Zweifelsfall hört einfach die alten Sendungen nach. Da gibt es ja auch noch genug zu kaufen und zu saufen dabei. Es gibt heute keinen Alkohol, ne?
Nein, ganz wenig, ne?
Ganz wenig.
Ich habe gar nicht geguckt. Doch in dem sind 1,5 drin.
Also kein Alkohol.
Und in dem Hiru sind sogar 2,5 Alkohol drin und in dem Wachstum König nix wahrscheinlich.
Okay. Wenn es nicht also, ist. Also praktisch kein Alkohol, also es ist halt Pegeltrinken,
genau. Ne?
So Session IPA heißt das ja. Bei den Bieren, wenn da nur so 2-2,5% drin sind, weil da kannst du so viel trinken, wie du willst, du wirst einfach nicht richtig betrunken. Weil die Menge an Flüssigkeit, die du zu dir nehmen müsstest, um ordentlich einen im Schädel zu haben, so absurd viel ist, dass es keiner schafft. Obwohl, können wir auch nicht mal ausprobieren.
Ja, geht wahrscheinlich trotzdem irgendwie. Also, aber ich weiß nicht, ob ich es ausprobieren möchte mit Session IPA.
Auch ich habe ein schönes gefunden, und zwar ich war neulich am Tegernsee unten und war dabei Hoppebräu.
Ah ja.
Weiß nicht, also das war wirklich beeindruckend. Also von dem würde ich, also der hat mir, ich habe den interviewt für einen Hock die Her Podcast und der hat mir dann hinterher, habe ich gesagt, so, weißt du, verkauf mir mal einen Kasten. Ich schenk dir einen. Und hat mir dann so einen Mischkasten, also alle Biere, die er hat, da reingestellt. Das war echt beeindruckend. Von dem würde ich blind kaufen, alles. Also das war wirklich richtig gutes Bier. Und der hatte nämlich auch so ein Session und das war sehr geil. Also davon einen Kasten. Mal ohne Frühstück treffen wir uns irgendwie mal mittags im Park. Gucken mal, wie viel wir abkönnen. Nee, Hoppebräu. Also kann ich dringend empfehlen. Wärmstens und dringendst. Ich muss aber echt mal gucken, ob ich eine Quelle hier in Berlin finde dafür. Das ist echt super.
Vielleicht am Hoppegarten?
Das ist ja nicht Berlin, das ist ja Hoppegarten.
Ah, das ist Hoppegarten, stimmt.
Ja, gut. Auch schön, der hat dann auf seinen Kästen steht handgemachtes Kraftbier, was ich auch sehr lustig finde. Also
handgemachtes.
Handgemachtes und dann Kraftbier, nicht Craftbier. Meinte ich auch, aha, super. Meinte er, ja, habe ich aber jetzt ändern lassen. Also die neuen Kästen haben das nicht mehr, weil die Leute alle gedacht haben, es gäbe nur Starkbier.
Oh.
Weil die den Wortwitz nicht verstanden
haben. Ja, okay, oh Mann.
Naja, kann passieren. So, mein Freund, was trinken wir denn heute Seltsames?
Ja, wir trinken heute Seltsames, also für diese Sendung zumindest Seltsames. Aber ich dachte, die Sendung heißt ja Flaschen und nicht Wein.
Stimmt.
Und auch wenn wir bisher ausschließlich uns mit Wein beschäftigt haben, also ich für mich selber trinke einfach immer weniger Wein tatsächlich. Also ich probiere immer noch viel natürlich, aber auch das irgendwie konzentrierter und habe viel mehr Tage, wo ich eben gar keinen Wein trinke. Und habe mich dann eben auch so ein bisschen auf die Suche gemacht in der letzten Zeit, mal so Sachen auszuprobieren, die einfach spannend sind, die ungewöhnlich sind und die eben praktisch keinen Alkohol haben.
Mir fällt gerade
ein,
wir sollten mit der alten Tradition nicht brechen. Wir sollten jetzt erstmal, was kriegen wir jetzt zu trinken?
Ja, genau.
Nur weil es kein Alkohol ist.
Was? Ja. Wachstum König 2020, Kittenberger Konferenzbirne.
Birne, immer geil. Ne? Birne ist immer geil. Oh Gott, ich war heute in Charlottenburg und habe vergessen, einen Karton Poiret zu kaufen, ich Idiot. Naja.
Na, blöd. Wo gibt's den?
Den gibt's bei Maître Philippe. Kannst du halt auch bestellen.
Ach so, ja.
Ein ganz toller Poiret ist das. Also hat auch, ich glaube, auch nur gerade mal so 3-4 Umdrehungen oder so. Also das kannst du trinken wie Wasser, ganz grauenhaft.
Ja, das ist zum Beispiel, finde ich, auch so, diese leichten Cidre-Varianten, ne? Also das ist jetzt so, dass diese Familie König auch Wein macht. Die sitzen im in der Steiermark. Mhm. Genauer gesagt in Heimschuh. Heimschuh.
Heimschuh am Herd, ja.
Ja, Heimschuh. Und das ist halt so ein gemischter Betrieb. Die haben Wein gemacht oder machen Wein und haben eben, also der Großvater vor allen Dingen hat sich sehr intensiv mit Obstbau beschäftigt. Also Obstbau ist da halt natürlich auch schon irgendwie lange ja. Tradition. Aber der hat halt angefangen, sich so ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen, welche Sorten am besten zu welchen Böden passen. So wie man das mit Weinreben eben auch macht, mit Rebsorten. Die passen ja auch nicht alle überall ja. hin. Das heißt, er hat sozusagen irgendwie schon vor ein paar Jahrzehnten angefangen, sich mit Terroir in Bezug auf Obstbäume zu beschäftigen.
Ach, das ist ja mal eine witzige Idee.
Und das macht unterm Strich genauso viel Sinn wie bei Reben auch, weil der halt, also zum einen natürlich so ein bisschen Mikroklima, klar, mhm. und zum anderen aber, was irgendwie so wohl entscheidend ist, es sind die pH-Werte der Böden, die eben mal mehr oder mal weniger gut zu den verschiedenen Obstsorten ja. und dann auch zu den einzelnen Untersorten sozusagen passen.
Ja, aber du kannst doch nicht ganze Apfelbäume oder ganze Birnbäume da reinpflanzen und sagen, ah nee, kommt nicht so gut, reiß ich wieder raus und pflanze den nächsten Birnbaum. Wie macht man das denn dann bitte?
Boah, weiß ich nicht, der wird schon so ein paar Halbstämme wahrscheinlich gepflanzt haben und geguckt haben, wie die so wachsen und gedeihen. Ja, also ja, schon. Und ja, ich denke, dass er einfach auch anderswo geguckt hat, wie sich die Obstbäume eben auf verschiedenen Böden entwickeln. Hat sozusagen das halt aufgenommen, um dann die richtigen Sorten dann auch bei sich zu pflanzen. Mhm. Und
ich finde, es riecht genau. ein bisschen nach Tee. Hm?
Mhm. Ja, es ist so ein ganz eigener. Also es riecht auch nach Kompott, also es ist
ja,
in Kompott, der Nase total...
Und gar nicht birnig irgendwie.
Ja finde ich schon, aber eher Birnenquitte hatte ich so ein bisschen in der als Idee, dass das irgendwie auch quittig riecht. Und es riecht, also ich meine, es sieht ja auch schon total, also fast kompottig aus, also sehr, sehr dicht und konzentriert. Ne?
Naja, unfiltriert.
Und riecht halt auch so, genau. Und das Ganze ist halt unfiltriert und das wird eben auch, ist tatsächlich ungefiltert. Und wird kalt gepresst. Das ist auch eher selten, dass dieses Obst kalt gepresst wird. Also in normalen Abfüllungen, die man so hat, wird eher warm oder so teilweise heiß gepresst. Und dann ist es eben auch unpasteurisiert. Das ist bei den üblichen.
Wie funktioniert Kaltpressen im Gegensatz zu Warmpressen?
Das ist ja wie bei Olivenöl auch. Also wenn du es, also ich glaube, es hat etwas mit dem genauen Druck zu tun. Ja? Also langsam pressen, dann bleibt es halt kalt.
Ach so, und
wenn du schnell presst, wird es heiß.
Ja, ne? Ja, klar. Ja.
Das presst gut.
Okay, ja. Ich dachte, da wären dann noch irgendwie die Temperaturen, also Umgebungstemperatur unter Kontrolle so, oder nee, sowas. Also nee. Verstehe.
Also, nee. Also schonend, das ist, glaube ich, wirklich wie bei schonend gepresst. Das ist ja dieses Extra Virginie Öl ist ja auch kalt gepresst, steht zumindest drauf meistens. Und gerade bei Olivenöl ist es halt auch echt entscheidend für die Qualität, weil wenn die Oliven dann in der Pressung erhitzt werden, dann geht halt total viel an Aroma verloren. Das oxidiert halt auch super schnell. Ja. Und letztlich oxidieren dann eben solche Früchte auch schnell. Also ich meine, wenn du eine Birne aufschneidest und die eine halbe Stunde draußen liegen lässt, dann sieht man das ja der Birne schon an, dass sie oxidiert. Mhm. Viel schneller als die meisten anderen Obstarten, finde ich. Ja, und wenn man das, ich denke, wenn man es warm presst, dann hat man eben den ähnlichen Oxidationseffekt. Ne? Ja. Ja, dann unpasteurisiert, also da wird nichts erhitzt, auch nachher nicht. Das heißt, man muss extrem sauber arbeiten, um das sozusagen auf die Flasche zu kriegen, dass es dann eben auch eben auch stabil bleibt. Ne? Mhm. Das heißt, du musst wirklich jede Birne in der Hand umdrehen eigentlich und gucken, dass die keinen Dötsch hat und keine Verunreinigung ja, klar, und so weiter.
Sonst vergammelt dir das in der Flasche, ne?
Genau, sonst vergammelt dir das in der Flasche. Ne? Und dann haben sie es eben auch eben ungefiltert und ohne Zusatzstoffe abgefüllt. Also es ist einfach nichts anderes drin und als diese Birne.
Ja.
Und diese Birne stammt eben von Bäumen, die sind irgendwie, steht hinten drauf 45 Jahre alt, aber es ist, glaube ich, das Mindestalter. Also die sind auch teilweise 60 Jahre alt und älter. Und insgesamt haben die eben da auf dem Hof auch Bäume, die irgendwie um die 100 Jahre alt sind.
Aha. Hm. Vorgebrauch schütteln. Hm. Habe ich mit den anderen auch gemacht. Ja. Rat mal, was dann passiert ist. Naja.
Okay.
Ja. Ich probier mal.
Ja, probier mal.
Oh, geil. Mm. Oh. Ja, geiler Saft. Mm. Mm. Und interessante Säure noch. Hätte ich jetzt nicht erwartet bei diesem kompottigen Geruch.
Mhm. Bin ich auch. Es sieht halt sehr konzentriert aus. Ja. Es riecht auch konzentriert.
Ja.
Aber ich finde es am Gaumen tatsächlich unglaublich fein.
Ja.
Also trotz der trotz der Deutlichkeit der Aromen sozusagen bleibt es trotzdem eben fein. Und ich finde alles, was der Saft hat, ne, die Säure eben, die Frucht, das bleibt alle, das verbindet sich alles total schön und ist wirklich hat eine so eine Finesse eigentlich.
Ja. Ne? Ja. Sehr geil. So was habe ich noch nie getrunken, fällt mir da gerade auf.
Ja, ne? Also ich meine, es gibt ja nun natürlich auch andere gute Saftanbieter, also ich sage jetzt Farnam oder so,
kennt man
natürlich, ne? Die machen, also die sind ja auch sehr dahinterher, irgendwie wirklich gute Qualität in die Flasche zu bringen. Ne? Ich denke, das hier ist irgendwie nochmal. Vielleicht einfach nochmal ein Level drüber, weil die das eben auch in kleinen Abfüllungen machen und tatsächlich sozusagen Jahrgangsflaschenweise abfüllen und wie der Holger Schwarz eben sagt, also von Vinikultur, wo wir jetzt die Sachen hier haben, dass er diese Flaschen wirklich in Subskription kauft, ja, und weiter vermittelt, weil die Sachen eben so rar sind. Also jetzt nicht die Konferenzbirne, das ist sozusagen der Einstieg, da haben die jetzt bei König auch am meisten von, aber die machen ja irgendwie auch noch die seltene Sorte Mammutquitte und dann die Vogelkirsche und von den Vogelkirschen gibt's halt echt nur so ein paar tausend Flaschen und die sind total gefragt, aber dann diese Vogel, also ich meine, das ist dann halt auch irgendwie ein ganz anderer Ansatz, weil diese Vogelkirsche, die kostet dann 27,50, glaube ich, die Flasche, ne? Und das hier kostet ja auch irgendwie knapp 15, glaube ich.
Das ist schon für eine Flasche Saft, ist schon krass, ja.
Ne? Ist schon krass,
ja.
Ist schon krass. Also
darum sind auch wahrscheinlich jetzt nicht so viele beim Mittrinken hier im Chat, weil die sich auch gesagt haben, nee, Alter, ein Birnensaft für 15 Euro, lass mal.
Mhm. Lass mal, ne? Kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite haben wir ja sonst auch nur gegorenen Traubensaft im Glas. Und da geben wir das ja auch aus. Ne?
Ja, das aber ist, da erzählen wir eine andere Geschichte drumherum. Und zwar schon seit Hunderten von Jahren.
Ja, das ist absolut richtig. Ja. Das hat halt, genau, das hat eine ganz andere Geschichte und Tradition. Und hier ist es halt so, dass natürlich im Low-Level extrem viel Saft verkauft wird.
Mhm.
Gut, das wird bei Wein auch, das vergisst man natürlich auch immer. Aber die Akzeptanz ist natürlich bei Wein und auch aber interessanterweise bei Bier hat es sich ja auch durchgesetzt. Ne? Also ich meine, bis vor 10 Jahren hättest du 15 Euro für eine Flasche Bier ausgegeben jemals? Nö, ne? Weil das überhaupt nicht, also weil es das auch fast gar nicht am Markt gab.
Würde ich das heute tun?
Vor 20 Jahren bestimmt nicht.
Unter Schmerzen würde ich das heute tun, ja. Das wäre dann jetzt nicht irgendwie so 0,3, sondern das wäre dann irgendwie von Georg Schneider so eine 0,7er Barrique vergoren, tralala.
Ja,
aber machen würde ich es, ja, stimmt. Ja, und es wäre dann am Ende doch nur ein Bier, ja.
Es wäre dann auch nur ein Bier sozusagen, genau. Und das hier ist auch nur ein Saft, aber es ist halt irgendwie eine ganz eigene Klasse, finde ich. Und das ist einer, den stellst du halt natürlich nicht jeden Tag auf den Tisch, sondern wenn du wenn du was Besonderes machst. Aber ja, kann man mal machen, finde ich.
Ja, kann man mal machen. Aber würdest du den, also wenn das Problem ist halt, da ist kein Alkohol drin, das heißt, der wird ratzfatzweck gesoffen. Ne? Zu was für Essen würdest du den denn stellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe den, die anderen beiden kenne ich, den also
nicht alkoholische
den Saft hier, den kann ich jetzt auch noch nicht. Nicht alkoholische Weinbegleitung, genau. Also das machen ja immer mehr Restaurants auch. Das So-Sein hat das ja auch irgendwie sehr sehr ausgeprägt gemacht, eben auch mit dem, was wir nachher haben, so mit Kombuchas und Oolong-Tees und Shrubs oder wie das alles heißt, ne? Genau, und die, also in, das, im Prinzip sind das schon auch natürlich Geschichten, die vor allen Dingen auch für die Gastronomie gemacht sind. Und ja, Konferenzbirne, also wir haben hier zum Abendessen haben wir so ein bisschen, hatten wir noch ein paar Pfifferlinge. Ja. Aus der Pfanne, so ein bisschen mit Knödel, so Pfifferling-Speckknödel. Und da hat das zum Beispiel schon ziemlich gut zugepasst. Ne?
Dass so wenige mittrinken, könnte übrigens auch daran liegen, dass es das Paket bei Vinikultur auf der Webseite nicht gibt.
Gibt's nicht?
Nö, warum? Also der Link von deinem Blog dahin sagt, ein Artikel ist leider nicht mehr verfügbar. Aber müssen wir ja nicht jetzt klären.
Ja, es hat aber funktioniert. Also,
ja, okay.
Warum, ja.
Wo ist der Geier?
Ja, was der Geier.
Naja.
Komisch.
Hier gibt's den Saft.
Ja.
Hören auch nicht so viele live zu. Ist ganz interessant irgendwie.
Ja, gut, das könnte jetzt daran liegen, dass bei mir auf der Seite stand 20:30 okay, ja. Und bei dir 19:30.
Ja. Aber dann müssen also ja spätestens um 20 Uhr müssten ja dann alle da sein, weil sie sich ja denken, naja.
Ja, also irgendwie hakt was. Ja, ja. Also,
geiler Satz.
Das hat auf jeden Fall funktioniert, das mit dem Link.
Okay.
Irgendwann mal. Gibt es denn das Paket überhaupt noch? Weil diese Wachstum-König-Konferenzbirne ist auch irgendwie bei Vinikultur nicht mehr verfügbar, glaube ich. Ja.
Vielleicht haben sie die einfach weggelegt für die Leute, die Pakete bestellen wollen. Aber wir werden das jetzt nicht klären.
Wir werden das jetzt nicht klären,
aber Hauptsache, genau. Ich habe für ordentlich Verwirrung gesorgt jetzt. So, kommen wir zum nächsten Getränk.
Ja, kommen wir zum nächsten Getränk.
Welches wäre das?
Das wäre von Ama Brew der Sencha, also B-A-T Sencha.
Grüner Tee, ne? Im Grunde. Wie, pft? Hast du einen Schraubverschluss? Ich habe keinen Schraubverschluss.
Nee, ich mache gerade den Kronkorken auf.
Ach so, den hatte ich schon offen.
Ach so, nee, habe ich
noch nicht offen. Ja, weil die gibst du jetzt nebenan und trinkt mit.
Ja.
So, Sencha. Auch unfiltriert, ne?
Ich muss noch mal eben ich muss mal eben das Glas hier klären. Ja, das ist, finde ich, ein super spannendes Projekt. Also das Ganze kommt aus dem Baskenland.
Oh, geile Nase.
Ne? Hammer, oder?
Boah.
Ja,
steht ja im Wein nichts nach. Ne?
Nee, genau.
Boah.
Ich finde es auch der totale Knaller. Also entweder, natürlich, man mag das. Also meine Frau mag diese Nase nicht. Mhm. Aber ich finde es total super.
Ja. Stinkt ein bisschen.
Ja, genau, das ist, genau, also, es stinkt ein bisschen, also, ne, also es hat irgendwie, es hat ein bisschen was von Bier, es hat ein bisschen was von Wein, ist aber eigentlich recht eigenständig, aber es wirkt total frisch und total, also wirklich auch komplex, finde ich, das ist schon.
Ein bisschen käsig. Schick, sehr schick. Ja. Bin ich gleich mal gespannt. Na, erzähl mal, bevor ich trinke.
Ja, genau. Sehr schön. Also, Arma Brewery nennt sich das ja, Brauerei. Die machen halt keine Biere, sondern wirklich nur Geschichten mit Kombucha.
Mhm.
Und Kombucha ist ja so eine ganz eigene Geschichte, die kommt irgendwie so aus dem Japanischen, hat sich aber auch irgendwie im Russischen irgendwie durchgesetzt. Also es sind im Prinzip ist der Kombucha-Pilz, man nennt ihn auch Scoby, ist der sogenannte Teepilz. Und durch alkoholische Gärung baut dieser Kombucha-Pilz eben Zucker zu Kohlenstoffdioxid und Ethanol ab, also im Prinzip genauso wie Hefen beim Wein auch, aber eben viel viel langsamer und viel weniger, so dass du nachher eben so einen Alkoholgehalt da drin hast zwischen 0,5 und 2%.
Okay.
Ja. Und dieser Kombucha-Pilz, der ist irgendwie nicht so richtig eigenständig, sondern der lebt eben davon, dass er irgendwie mit verschiedenen Hefen zusammenarbeitet. Mhm. Also irgendwelche Saccharomyces, also Bierhefen und andere Hefen, Acerobacter-Geschichten, Essigsäurebakterien und so weiter. Das riecht man hier auch so ein bisschen drin, ne?
Ja.
Und sozusagen das, was in diesen Getränken drin ist, an Bakterien oder Hefen, nimmt er eben, arbeitet mit denen zusammen und spaltet dann eben, ich glaube, irgendwie Zellulosen und so weiter auf. Ja. Genau, also das ist im Prinzip, sind es Tee, die als Grundlagen genommen werden und die eben dann fermentiert werden. Und dabei, das sieht man ja auch hier, entsteht halt so ein feines Mousseux eben auch. Mhm. Ne? Und jetzt kriegst du ja auch irgendwie den normalen Kombucha irgendwie vielleicht auch im Aldi, weiß ich nicht jetzt, aber im Edeka, ja, und im Bioladen gibt's das natürlich auch irgendwie recht häufig. Und das sind eben so Kombuchas, die eben auch gebraut wurden, aber eben nur sehr kurz.
Mhm.
Und ich glaube, hier ist jetzt sozusagen das Interessante eben, dass die sehr lange gebraucht haben. Also die hatten eine sehr lange Fermentationszeit, und je länger das fermentiert, desto komplexer wird das dann im Prinzip. Ne?
Okay, geschmacklich. Ja. Dann auch
geschmacklich und geruchlich sozusagen. Ne?
Mhm.
Genau. Also es sind zwei Leute, vor allen Dingen Dani Lasser und Ramon Parisé, Basken, die irgendwie aus der Gastronomie kommen, aus der Sterne-Gastronomie kommen, und die eben vor ein paar Jahren sich auch zusammengesetzt haben, überlegt haben, wie man eben tatsächlich auch mal nicht oder gering alkoholisches Getränk irgendwie eben so hinbekommt, dass es so komplex wird wie Weine oder zumindest wie, ich sag mal so, auf einem Petnat oder Schaumwein, einfachen Schaumweinniveau, wie auch immer. Und was gleichzeitig sozusagen irgendwie auch anregt und durstlöschend ist, also eben so eine Frische bringt eben auch. Ja. Ne? Genau. Und dann haben die sich eben mit so einem Winzer zusammengesetzt und mit ein paar Wissenschaftlern und einer Tee-Expertin und haben dann eben ausprobiert mit verschiedenen Wassern und mit verschiedenen Tees, wie die sozusagen eben die richtigen Zusammensetzungen hinbekommen. Ne? Und
ich würde auch mal gerne sehen, wie man das rausfindet, also wie man da experimentiert.
Ja. Ja. Und also dieser Brauvorgang dauert irgendwie 3 Wochen insgesamt irgendwie. Und unter Luftabschluss wird sozusagen, also da kommt Zucker mit rein in das Getränk, damit der was zu fressen hat, dieser Scoby, und der verputzt sozusagen den Zucker und scheidet dann eben, wie ich sagte, eben das Kohlendioxid und so weiter aus, und eben auch das Carbon, also sozusagen, dass da die Perlen entstehen. Und dann reift das nochmal 6 Monate nach. Also das sind dann irgendwie 6 Monate und 3 Wochen. Also es kommt so fast sozusagen so ein bisschen an Cremant oder Petnat-Reifung heran. Ne?
Passiert das in der Flasche oder passiert das im Tank?
Das passiert erstmal im Tank.
Okay.
Ja, ja. Also diese ganze Reife, die da ist ja dieser Pilz, das ist ein relativ, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast.
Ja, das ist so ein Batzen, ne? Ja, ja.
Das ist so ein Batzen, der da drauf liegt. Wie ein
feuchter Lappen irgendwie.
Der da, ja, genau. Ja. Ja, genau. Ja, und für das, was wir jetzt hier im Glas haben, also den Sencha, das ist ein Tee, irgendwie wohl sehr guter Qualität, also sozusagen die Familie Moriuchi, die in Shizuoka irgendwie, also in der Nähe von Fuji auch, den eben Tee anbaut, und von denen haben die eben diesen Sencha genommen.
Ich probiere das jetzt mal.
Hm.
Verspricht so ein bisschen Ahoi-brausig. Die Nase verspricht mehr, als er dann hält, ne?
Dachte ich beim ersten Mal auch, als ich das erste Mal getrunken habe. Aber ich finde, beim zweiten Schluck ist es schon anders eigentlich. Also es ist, was ich finde, er hat so ein bisschen weniger Druck, als ich erwartet hätte.
Aber im Gaumen. Wesentlich mehr Länge, als ich erwartet hätte.
Ja, was ich, glaube ich, total gerne mag, ist dieses diese Textur, die von der ich irgendwie selber nur sagen kann, das ist irgendwie etwas wie milchig, also so als wäre es so ein bisschen milchig, ohne den Milchgeschmack, aber ich kann es gar nicht so genau sagen. Es hat eine ganz eigene Cremigkeit, finde ich. Und ja, das mag ich, glaube ich, irgendwie besonders gerne.
Cremigkeit.
Ja, es ist so, also es kleidet auf eine ganz eigene Art und Weise den Gaumen aus, finde ich.
Das stimmt, es kleidet den ganzen Mund aus. Das ist schon beeindruckend, also dass du, aber Milch, an Milch erinnert mich das nicht.
Ja, ich also kann es auch nicht, es ist nicht Milch, es ist
ja, aber es ist tatsächlich im ganzen Mund, einmal rundherum und nicht irgendwie. Ja.
Also wenn du dir jetzt sozusagen mit der Sprühflasche den Mund aussprühst.
Ja, genau. Würdest,
also diese ganz feine, ja, aber nicht mit Wasser, sondern mit etwas, was so eine ganz leichte Viskosität hat, weißt du?
Buttermilch.
Aber ganz fein perlig sozusagen, also ganz so irgendwie. Also ich kann es nicht besser beschreiben irgendwie. Ja, das ist irgendwie, das ist ja so ein bisschen auch, es hat schon ein bisschen was von Sauvignon Blanc auch, finde ich, so ein bisschen Maracuja und Grapefruit.
Grapefruit, ja.
Bisschen Pfirsich. Ist ein bisschen, ich finde auch so ein bisschen Zitronengras und sowas.
Ja, exotisches Zitrus, ne? Also Zitrus, alles Zitrus, nur nicht Zitrone, ja.
Ja, stimmt. Ja. Genau, so ein Spritzer Limette ist da mit drin, aber keine klassische gelbe Zitrone.
Irgendwas Bitteres, ne? Ist Yuzu nicht ein bisschen bitter?
Ja. Ja, so ein bisschen bitter, so ein bisschen mandarinig auch. Also man. Ja.
So. Was für Essen dazu?
Ja. Also da finde ich, kann man schon sehr gut mit so mit Meeresfrüchte-Geschichten arbeiten. Also Essen auf jeden Fall frisch, leicht. Irgendwas mit Salaten, wo nicht zu viel Essig mit dabei ist. Irgendwas keine Ahnung, Jakobsmuscheln oder so. Gut, Jakobsmuscheln sind jetzt nicht so leicht vom Geschmack her, aber ich glaube, das würde der trotzdem gewuppt kriegen. Tendenziell würde ich auch eher so gerade auch in so eine vegetarische Küche gehen, die eben wirklich so viel mit frischer Marktware arbeitet irgendwie, ja, also mit frischem Gemüse, grünem Gemüse
arbeitet. Echt, da noch grünes Gemüse drauf? Nicht irgendwas, was das kontert, weil das ist ja schon grün.
Ja, es hat schon was Grünes, aber ich finde, das kann man schon machen. Ja.
Aber was halt doch fehlt, ist die Komplexität von so einem Wein.
Ja, es ist jetzt kein, also das hat jetzt nicht die Komplexität von einem größeren Wein. Ja. So, ja, das stimmt schon.
Also wenn du fürs gleiche Geld einen Wein kaufen würdest, dann hättest du wesentlich mehr, wo du drüber reden kannst. Hinterher.
Ja, vielleicht.
Naja, was kostet ja 16 Euro die Flasche oder irgendwie sowas, ne?
Also, ja, sowas so um die 20, ne? Ja. Ja, das ist, wie gesagt, das ist...
Oh ja, 27 Euro kostet.
Sensha ist 27 Euro, okay. Wow. Ja, das ist schon nicht ohne, das ist schon so, ne? Aber ich find's schon ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also es hat es hat halt auch diese Teearomatik noch mit drin, aber es
Und wirklich eine aberwitzige Länge. Also ich habe das echt ewig im Mund. Das ist eigentlich beeindruckend. Aber trotzdem schwierig. Also ich merke das gerade an mir selbst. Die Geschichte, die wir um Wein machen, das Gewese, was wir seit Hunderten von Jahren um Wein machen und so. Ich würde nie in Zweifel stellen, für 26,90 eine Flasche Wein zu kaufen. Aber eine Flasche Teesaft.
Ja.
Ist schon schwierig. Müsste ich viel stärker vor mir selbst rechtfertigen als eine gleich teure Flasche Wein. Das ist ganz interessant.
Ja, steht geht
auch,
mir auch so.
Steht auch drauf, ja. Do not shake. Vollidiot. Naja.
Ja. Nee, ich kann das absolut nachvollziehen. Also ja. das geht mir ja auch so, ja. Also ich meine.
Ja, aber es ist ja trotzdem ein gutes Getränk. Also das ist halt, ja. Eigentlich ist es ja sehr schade, dass wir. Ja, weiß ich nicht, wenigstens nach zwei Glas schon einen im Tee haben müssen, damit wir zu schätzen wissen, was wir trinken. Das wäre schon irgendwie kulturell vielleicht ganz interessant auch mal.
Ja. Ja, und ich glaube, da verändert sich im Moment auch viel. Also es gibt ja immer mehr Menschen auch, die eigentlich gerne Wein trinken, aber eben dann doch merken, dass sie weniger Alkohol konsumieren möchten und aber sozusagen geschulten Gaumen schon haben und eine gewisse Erwartungshaltung auch haben und sich dann eben auch hier und da mal Alternativen suchen. Also ich meine, meistens reicht ja auch irgendwie tatsächlich ein vernünftiger Tee oder irgendwie ein vernünftiges Wasser oder so. Also ich meine, ich würde mir das ja jetzt auch nicht täglich aufmachen, aber klar, ich meine, wenn man dann einen besonderen Moment hat, wo man irgendwie was Gutes dazu trinken möchte und man trinkt eigentlich Wein, dann ist es natürlich entscheidet man sich schon für den Wein. Aber wenn man jetzt irgendwie Gäste hat und weiß, irgendwie die Hälfte davon muss noch irgendwie nach Hause fahren oder so, dafür finde ich das schon dann auch echt eine ganz gute Alternative.
Ja, und möglicherweise befinden wir uns ja tatsächlich am Anfang einer Entwicklung gerade und werden dann in, keine Ahnung, in 10 Jahren oder so wesentlich komplexere Dinger hingestellt kriegen, die dann auch Wein tatsächlich in Schatten stellen können. Ist ja auch durchaus
möglich. Also, ja. Das kann schon sein. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen am Anfang. Also, ich meine, die Kombucha-Tradition und so weiter, die gibt's ja schon lange. Und das geht ja dann auch weiter. Also es gibt ja im wie heißt denn das, in Russland diese fermentierten Geschichten.
Keine Ahnung.
Gibt Quas zum Beispiel.
Habe ich schon mal gehört, ne? Das Wort, ja.
Solche Sachen. Also es gibt schon recht viele verschiedene Varianten von fermentierten Getränken. Was hier ja auch nur ganz wenige kennen oder sich mit beschäftigt haben, sind diese ganzen alten chinesischen Tees, ja, die schon irgendwie vor 40 Jahren fermentiert wurden und die du dann heute eben krümelst und aufbrühst.
Ja. Ja?
Und die aber eben 40 Jahre Fermentation sozusagen hinter sich haben, die auch extrem komplex sind, ne? Und auch, also in China eben auch viel höher bewertet werden als Wein, ja, und auch viel teurer sind. Also da kosten irgendwie dann so ein paar Krümel kosten irgendwie mehr als Koks, ja.
Oh Gott.
So, ja. Also das ist schon krass, aber die haben dann eben auch wirklich auch Jahrzehnte hinter sich, ne?
Ich habe gerade bei Vinikultur auf der Webseite gelesen, von jeder Charge gibt es gerade mal 250 Flaschen. Jetzt weiß ich nicht, was eine Charge ist.
Ja, eine Abfüllung, ne?
Ja, aber wie viele Abfüllungen machen die? Also die haben ja einen ganz anderen Produktionsrhythmus dann auch als ein...
Genau, die haben einen anderen Produktionsrhythmus, ja. 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 Aber es wird wahrscheinlich dann immer auch ein kleines bisschen unterschiedlich schmecken, gehe ich mal von aus, ne? Jede Charge. Also ich kann jetzt... Zu dem Sencha, den ich mal vor ein paar Wochen getrunken habe, jetzt aus der Erinnerung keinen großen Unterschied feststellen, aber wer weiß, also das kann ich mir schon vorstellen, weil das halt wahrscheinlich immer dann doch irgendwie ein bisschen anders vergärt. Ne? Ja. Ja, also ich find's ein total spannendes Thema. Also wie gesagt, ich kann gut nachvollziehen, dass das viele zu teuer empfinden, aktuell zumindest. Aber ich finde, ranwagen kann man sich da mal. Und wir haben ja eine Sendung, in der wir solche Sachen einfach auch mal ausprobieren können.
Ja. So.
So, dann kommen wir noch zum Hiru.
Hiru.
Special Blend Malawi Green and White Peony.
Hiru.
So. Und genau, also der Sencha, das ist der Green Tea, der eben aus Shizuoka kam. Mhm. Und das hier ist ein Tee von der Satemwa Farm in Malawi, also ostafrikanisches Hochland. Und White Peony heißt ja so viel wie weiße Pfingstrose. Aber es ist kein Tee aus der Pfingstrose, sondern eben von einer Teepflanze, die Camellia sinensis heißt. Ja, von der werden dann irgendwie die jungen Triebe gepflückt und daraus wird dann Tee erzeugt. Ja.
Auch noch ein ganz interessanter Geruch, warte, ich komme gleich drauf. Das riecht nach was, was nicht in ein Getränk gehört. Hm. Boah, was ist denn das?
Also ich könnte was reinwerfen in die Manege.
Fleisch. Das ist irgendwas Fleischiges, irgendwas. Oder?
Ja, weißt, meine Assoziation ist halt so ein leicht feuchtes Heu. Also.
Nee. Ja, das auch. Das auch. Aber noch was. Also, und zwar, ein gutes Fleisch hat doch auch so eine Säure. Also sowas Säuerliches. Ja. Und dieses Säuerliche, das ist da drin.
Von einem abgehangenen Fleisch sozusagen, oder?
Ja, irgendwie. So dieses leicht brettige, aber weißt du, also.
Ja.
Da ist Fleisch drin. Die haben da Fleisch reingemacht.
Die haben Fleisch
rein. Das ist mit Fleisch, das ist gesund. kannst du im Ruhrgebiet verkaufen. Fritten dabei.
Das ist ja. Aber ich meine, wenn man jetzt den Riechkolben ins Glas hält, also das sind schon auch wirklich komplexe Geschichten, ne? Super. Das ist
ja, man muss sich halt drauf einlassen, ne? Du hast das ist ja Saft. Naja, aber so was willst du da schon? Ja. Aber müssen wir wirklich tatsächlich immer 10 verschiedene an einem kompletten Abend 10 Dinger davon da hinstellen und zwischendurch immer so ein Korn. Damit man sich nicht so abgehängt fühlt. Aber mal probieren.
Same, but different. Ja.
Oh, das. Der hat jetzt was von Milch im Mund, finde ich.
Stimmt auch. Das ist milchiger. Also geschmacklich auch irgendwie so ein bisschen milchiger.
Auch von der. Es fühlt sich fast so ein bisschen, wenn du Milch trinkst, hast du ja auch immer so ein bisschen so ein Schleimgefühl im Mund. Das hast du. Ich liebe Milch, also von daher, ich finde das gut.
Ja.
Und das ist hier irgendwie auch.
Dann finde ich aber nachher, hat der Sencha hat eben dieses, was ich vorhin meinte, wie mit diesem feinen Nebel, der aber so ein bisschen viskos ist, der hier wird dann trockener, ne? Der hat, glaube, der hat tatsächlich, wo wir vorhin schon mal bei pH-Werten waren, der hat einfach einen anderen pH-Wert irgendwie. Das wird, also das ist am Anfang dieses Milchige und dann wird es aber trockener am Gaumen. Finde ich auch ganz witzig.
Mhm. Und er hat wesentlich weniger, also wesentlich, das ist kürzer auch als der Sencha.
Ja.
Wesentlich kürzer.
Ja, wesentlich finde ich jetzt gar nicht, aber kürzer finde ich auch. Dafür hat er irgendwie einen spannenderen Auftakt.
Ja.
Mit dieser Frucht einfach.
Mhm. Und etwas feineres, feinere Perlage. Ne?
Feinere Perlage.
Alles gut. Nur mal einen Sencha dagegen trinken.
Schon, ich mag's. Also ich find's gut.
Mhm. Das ist wirklich ganz geil. Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich irgendwie ist kaum noch was übrig und ich bin nüchtern.
Ja. Verdammt.
Irgendwie ist das seltsam hier.
Der Holger hat bis zum Ende der Sendung geredet ohne Ausfallerscheinung.
Genau.
Da stimmt doch was nicht.
Irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Rum da. Ich würde mir gleich mal ein Cuba Libre hinterher schütten.
Vielleicht kann man das ja auch als Mixgetränk nehmen.
Das ist noch mal ein Gin?
Keine Ahnung. Also ich glaube, das Ganze lädt irgendwie auch wirklich zum Basteln ein.
Ja.
Ich habe ja zum Beispiel bei diesem Hero habe ich auch keine direkte Idee, womit ich das jetzt verbinden würde. Essenstechnisch.
Mhm. Aber in den Sencha dann Gin, das dann guten Gin reinmischen? Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja. Also, Hiro. Irgendwas mit Obst. Aber nicht süß. Aber so eine leichte Süße vom Steinobst. Irgendwas mit Melonen.
Mhm. Aber die Melone ist da schon drin, ne?
Melone ist da auch schon ein bisschen drin, ja, das könnte man dann aufgreifen. Also da muss ich auch mal drüber nachdenken, da habe ich auch noch keine so direkte Idee zu.
Sollen wir irgendwie
sollen wir ein bisschen
unsere Bar-Connection in der Schweiz mal anfixen? Mm, mm, mm. Vor allen Dingen ist es nicht wirklich Alkohol, könnte in der Schweiz auch noch bezahlbar sein, das Zeug.
Ist das nicht alles teuer?
Ja.
Also im Chat kommt Traubenzucker. Was von Traubenzucker. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Mhm.
Ja.
Ja. Mhm. Das hat auch dieses, wo ich beim ersten Mal hier dieses Milchige, wenn sich dieser Traubenzucker auflöst am Gaumen,
ja,
dann hat er auch so eine ganz eigene Textur irgendwie. Mhm. Mhm.
Ich würde sogar den Hiro, würde ich sogar bevorzugen. Mhm. Cooles Zeug.
Ja, ne? Ja.
Das ist echt mal cooles Zeug.
Ja, es ist wirklich so schön eigenständig, finde ich.
Ja. Ne? Ist das ein Marktsegment, das groß genug ist? Können die davon leben? Fragen wir mal so rum.
Ich glaube, die können schon davon leben irgendwie. Das verkauft sich anscheinend ganz gut. Eben weil, also weil es einfach für die, im Prinzip erstmal für die Gastronomie gedacht ist, ne?
Ja.
Und wenn du in ein gehobenes Restaurant gehst und du willst eben die nicht alkoholische Weinbegleitung haben, dann weißt du eigentlich, dass du mehr oder weniger das gleiche Geld zahlst wie für eine alkoholische Weinbegleitung.
Ja. Ne? Ja, wenn nicht sogar mehr.
Ja, wenn nicht sogar mehr vielleicht. Ja. Und da lohnt es sich dann. Also da funktioniert das sehr gut und dann nehmen die Leute das dann auch an und ich denke mal, dass das dann auch über diesen Weg läuft. Ja, also dass Menschen, also das ist ja bei vielen Trends so, auch was Wein angeht. Du kriegst das in den Restaurants und dann willst du es halt irgendwann auch selber haben.
Ja.
Ja. Und insofern denke ich, man hat das eben auch eine Chance eben in einem Weinladen. Dann eben wie Vinikultur. Mhm. Denke ich schon. Auch wenn das keine großen Mengen sein werden, aber also vermute ich jetzt mal, aber es ist halt. Ja, es ist halt tatsächlich mal eine Alternative und jetzt, die haben ja noch eine ganze Reihe anderer Geschichten da am Start. Es hat mich ja jetzt auch nicht alles total überzeugt, aber die...
Ach, du hast dich ja mal so richtig durchprobiert auch?
Ja, ja, ich hab mich da schon mal richtig durchprobiert. Es gibt noch ein ganz interessantes Projekt aus Kopenhagen.
Mhm. Ich glaube, ich kenne nicht so richtig.
Movie, ja. Ich glaube. Also es gibt eins aus Berlin, das heißt Busch. Irgendwie dann gibt's Muri aus Kopenhagen. Da habe ich bisher nur den roten probiert. Rot ist sowieso immer irgendwie ein bisschen schwieriger als weiß, habe ich das Gefühl. Bei ganz vielen Alternativen. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit sehr viel mich mit Piwis, also pilzwiderstandsfähigen Rebsorten beschäftigt, die ja so die eben im Weinberg stehen und
da werde ich demnächst übrigens noch eine sehr schöne Sondersendung, noch einen Vrind-Podcast machen, und zwar mit einer Wissenschaftlerin, die genau daran forscht, an Piwis. Das wird auch nochmal interessant.
In Bayern? Vrind, sagtest du.
Vrind, ja. Das ist die Schwester von einer Bekannten von mir, zufällig. Ich dachte so, Moment, die forscht an Piwis, mit der will ich reden.
Ja, das ist interessant, genau. Und da ist es aber zum Beispiel auch so, dass die Weißweine meiner Meinung nach viel interessanter sind als die Rotweine. Also die Weißweinsorten, die sind irgendwie vielschichtiger und frischer halt auch als die Rotweinsorten, die irgendwie immer in etwas recht Alkoholisches abdriften und immer so ein bisschen zu konzentriert wirken. Ja?
Aha.
Also eher so ein bisschen so und so ein bisschen überkandidelt fruchtig, fast ein bisschen immer so einen leichten Dornfelder-Charakter haben, ja, oder so einen Primitivo-Charakter. Also es ist irgendwie ganz komisch. Also da ist noch nicht so der Weisheit letzter Schluss, wenn das bei den weißen Sorten schon ganz gut funktioniert.
Mhm. Ja. Aber ist ja auch erst ein Anfang. Ne?
Also, ist auch erst ein Anfang, ja. Also ich meine, gibt es schon ziemlich lange. Aber gut
zu wissen, werde ich die mal fragen, warum das bei Weißen besser zu funktionieren scheint als bei Roten.
Ja.
Jetzt nochmal ein Birnchen hier hinten.
Ja, ne, nochmal eine Birne zum Schluss.
Birnchen.
Ja. Aber ich mag auch den Schaum bei beiden irgendwie. Das hat sowas... Das ist irgendwie so ein entspannter Schaum. Das ist irgendwie sehr nett, finde ich. Das bleibt auch noch. Also ich mag das ja nicht, wenn es sprudelig ist, aber das hier ist schon, das ist schon fein, aber es schäumt relativ stark noch bis zum Schluss, aber es ist, bleibt eben fein und wird nicht so
schlechtig. Trink da mal noch so einen Schluck von der Birne oben drauf. Das ist wirklich das macht dann nochmal richtig Spaß, weil das, ich sag mal so, von der Säure her noch mal so ein Gegenentwurf ist. Oder von der Sauerkeit her, sagen wir mal so.
Ja, stimmt. Auch gut.
Ja.
Also die Königs, die machen auch Pet Nat aus diesen Birnen.
Aha.
Gibt es im Moment nicht, aber es ist halt alles sehr übersichtlich sozusagen, die Produktionsmenge. Ja. Habe ich auch noch nicht probiert in Petnat, aber möchte ich gerne mal machen.
Ja, vielleicht muss ich einfach noch mal zur Vinikultur fahren, wenn ich Zeit habe. Und mich dann da ruinieren.
Ja, das ist
ein bisschen das Problem.
Schnell in so einem Laden.
Ich finde, die sind wirklich grotesk gut sortiert.
Ja, die haben...
es ist wirklich gemein. Also sonst kommst du in so einen Laden, denkst du, siehst vielleicht, weiß ich nicht, da stehen 100 Sachen, davon findest du 10 interessant und willst die haben. Bei denen finde ich immer 50 interessant. Das finde ich etwas, ich finde das nicht nett. Ja, scheiß Einzelhandel immer. So, jetzt gehen wir nach Hause, jetzt gehen wir einen saufen.
Genau, jetzt trudeln die ersten ein, die gedacht haben, bis um 20.30 Uhr.
Echt? Ach scheiße.
Ich glaube schon.
Tatsächlich.
Also wir machen die Sendung jetzt einfach nochmal.
Genau, es ist aber kaum noch was übrig.
Echt? Oh.
Das ist ja das Problem. Du kannst halt, weißt du, wenn Alk drin ist, dann reiße ich mich zusammen. Ne?
Ja.
Aber so muss ich dann ja nicht. Ja, alle, die sich jetzt gerade zugeschaltet haben, sorry, wir sind schon fertig. Wir fangen nämlich jetzt immer schon eine Stunde früher an, weil seit ich nicht mehr beim Radio bin, müssen wir so spät nicht anfangen wie sonst. Also sonst war das ja, weil ich beim Radio immer erst nach 8 nach Hause gekommen bin irgendwie.
Ja, aber mea culpa, ich hab das halt auch irgendwie verpennt. Also ich war gerade auch ein bisschen aufgeschmissen. Genau.
Ja, in Zukunft wird die Sendung, gerade im Chat gefragt, in Zukunft wird die Sendung immer um 19.30 Uhr sein. Ja.
Ja.
Und zwar
zum Beispiel auch am 8. Dezember.
Goldene Moderationsbrücken.
Ja, auch am 8. Dezember, wo wir unsere traditionelle Weihnachtssendung gestalten werden.
Ja.
Ja, um 19.30
Uhr. 19.30 Uhr am 8. Mhm. Dezember. Es gibt auch für alle, die das jetzt hören und sich vielleicht dann auch noch wundern, wir haben einen neuen Chat-Channel, also einen neuen IRC-Channel. Der heißt jetzt passend zu dieser Plattform oder zu diesem Podcast Vrint. Also wir eideln dann auf Vrint rum und nicht mehr auf Kleidung wie früher. Ja. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich werden uns so hassen dafür, dass wir das jetzt schon fertig haben, aber gut.
Ja, es ist halt.
Na, ich versuche einfach die Sendung, ich versuche die einfach sofort zu veröffentlichen, damit die, die jetzt gerade eingeschaltet haben, dann wenigstens vielleicht in einer Viertelstunde die Sendung sich anhören können. Also ich mache dann so, ja, keine Schnitte, kein gar nichts. Selbst das schlimme Husten vom Anfang lasse ich drin.
Ja, das ist wahrscheinlich am besten.
Genau.
Und das irgendwie nochmal in beide Leitungen schreiben, das kann ich
ja, halt ja machen. Das machen wir jetzt mal.
Oder machst du das?
Ja. Gut, dann, was haben wir gesagt? Ja. 8.12., 19.30 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle. Weihnachtsweine. Was gibt's denn? Weißt du das schon?
Ich weiß es schon. Wir gehen nochmal an die Loire zurück und wir machen ja so traditionell immer einmal Schaumwein, einmal Weißwein, einmal Rotwein. Mhm. Und das wird dann auch in dieser Sendung so sein. Also der Schaumwein ist dann eben ein klassischer Cremant von der Loire. Mhm. Und das, was ich so gerne trinke, Chenin Blanc und Cabernet Franc, dann eben in einer Weihnachtsversion sozusagen.
Alles klar. Ja, dann bis dahin und vielen Dank, Christoph.
Vielen Dank, Holger.
Und vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine, auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt, und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Franc. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.